Okay, grüße euch noch einmal ganz herzlich zu unserem letzten Bibelarbeit über Heiligen Geist und Themen, die mit unserem Leben darin auch zu tun haben. Ich habe noch einen Anhang zu gestern, der zugleich für mich aber auch immer wieder so ein Herzstück ist in dieser ganzen Geschichte, nämlich jetzt das anzuschauen, wie man aus seiner Gegenwart leben kann, wie man seine Gegenwart eben tatsächlich auch praktiziert. Und zuerst die Erinnerung noch einmal, ein paar biblische Hinweise, die dieses geheimnisvolle Ineinander und Miteinander des Wirkens Jesus an mir und durch meine Seele anzeigen. Wir hatten das schon mit Kolosser 2, Vers 9 bis 10, seine ganze Fülle ist mir verfügbar gemacht. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil und diese Fülle erfüllt euch. Und wir haben es gestern schon gesagt, er hat eine ganze Menge mitgebracht und das ist entscheidend, dass wir dann lernen, es auszuleben. Philipper 2, die Verse 12 bis 13, da ist dieses Wort, das manche immer so ein bisschen verstört schafft, dass ihr selig werdet, Soteria, steht hier Rettung, Erlösung. Schafft, dass ihr selig werdet, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Also wir sind gefragt und Gott wirkt. Kolosser 1, 27 bis 29 haben wir das dann ganz stark drinnen von Paulus, dass er sagen kann, ich ringe da im Vers 29, ich ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Und Römer 8, Vers 28 habe ich schon gezeigt auch, wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute oder Beste zu bewirken, zu schaffen, zustande zu bringen. Das ist also ein paar Hinweise, wie dieses Ineinander von Seele und Geist, dieses Miteinander, das ist ein sehr geheimnisvolles, wir schlüsseln es auch nicht restlos auf, aber wie das in der Schrift immer wieder gezeigt wird, da greift etwas ineinander, wirkt zusammen. Ich mache noch eine Anmerkung dazu. Ich habe gesagt, dass wir vom Geist einen von Gott einen befähigten Willen bekommen, damit wir uns überhaupt für den Glauben an Jesus Christus entscheiden können. Und wenn wir das Heil empfangen haben, dann haben wir auch einen befreiten Willen bekommen. Ein Willen, der fähig ist, in der Kraft Jesu den Weisungen Gottes zu folgen. Und diese ganzen Anweisungen in den Briefen des Paulus, die machen ja nur Sinn, wenn man sie auch tatsächlich befolgt werden können. Wir haben beides immer wieder in den Briefen, denn die Zusage, den Zuspruch und den Anspruch. Diese Gegenwart Christi in mir. Was ist das eigentlich? Ist es eine Richtigkeit, die man nachsprechen kann? Und ich merke es nicht selten, dass nicht wenige sind, die nicht einmal damit vertraut sind, dass Christus in ihnen wohnt. Und ich habe sehr oft auch erlebt, dass bei unserem wichtigsten Zeichen in den Kirchen und Gemeinden, das Abendmahl, da wird nur vom Tod Jesu geredet. Da steht nur sein Tod für uns im Mittelpunkt. Aber das Abendmahl ist ein Zeichen, das nicht nur seinen Tod feiert, sondern auch das Leben verkündigt. Können wir jetzt nicht darauf einsteigen, aber das ist eine ganz eigene schöne Sache. Wenn man so in die jüdischen Hintergründe hineingeht, dann merkt man, da wird jetzt nicht nur sein Tod verkündigt, sondern es wird sein Leben verkündigt. Dass wir da mit ihm zusammenkommen und dass er sich mit uns verbunden hat, so wie sich Brot mit dem Leib verbindet. Er ist das Brot des Lebens, nicht nur das, was mit dem Tod zusammenhängt. Aber es ist bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen. Und Christus in mir ist das eine Wahrheit natürlich, von der man berührt ist. Bei nicht wenigen eine wunderbare Entdeckung nach jahrelangen Phasen kraftlosen Christseins. Nicht wenige sind mühsam und müde vom Feld zurückgekommen und gesagt, es geht ja doch nicht oder man kann es ja doch nicht schaffen und dann wird das geistliche Leben so heruntergeregelt auf eine erträgliche Grenzpfosten-Spiritualität. Dann einigt man sich auf ein paar Dinge, die erlaubt sind und ein paar Dinge, die verboten sind und das ist so der Zaun, wo wir uns drin aufhalten und dann halt ja, mehr gibt's nicht. Und ich erlebe es leider auch, dass sehr viele Leute mit Kreuz und Gesetz allein gelassen werden. Und das bedeutet wiederum, dass sie zwar hören, das tat ich jetzt für dich, was tust du jetzt für mich? Und dann wird nicht gesagt, aus welcher Kraft man das eigentlich tun soll und aus welcher Kraft man das leben soll oder wie sich das gestalten kann. Aber es ist eben eine tiefe Wahrheit und manchen ist die Sonne aufgegangen in dem Moment, als ihnen klar wurde, Moment, ich muss ja das christliche Leben gar nicht alleine hinkriegen. Ich muss das ja gar nicht schaffen, es ist Christus in mir, der dieses Leben wirkt und verwirklicht. Ja, oder ist es eben doch eine erfahrene Wirklichkeit, eine Realität, die man tatsächlich erlebt und das würde ich euch auf jeden Fall gerne mitgeben, auch in euren Alltag hinein, wie wir eben lernen, seine Gegenwart zu praktizieren. Und da kann man natürlich fragen, muss ich da jetzt ins Kloster gehen oder können das nur Mönche machen? Nein, Christus braucht jeden von uns an dem Platz, wo er steht, ob das die Baustelle ist oder der Bankschalter oder vor der Schulklasse, bei der Müllabfuhr oder als Mutter. Im Himmel ist ja schon genug von ihm. Hier auf Erden ist der Platz, wo sich durch dein Leben der Himmel ausbreiten möchte. Hier in dieser Welt soll er durch uns klar werden. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, da lesen wir dieses unglaubliche Wort. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was unsere Berufung ist. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, durch den Herrn, der der Geist ist. Und wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider. Das heißt, unser Leben ist Ausdruck seiner Herrlichkeit, unser Leben ist Ausdruck seiner Schönheit. Unser Leben ist Ausdruck von allem, was Gott selber ist und da sind wir wieder zurück bei dem, was wir ganz am Anfang hatten. Ja, wieder Ebenbild, wieder Repräsentant Gottes in dieser Welt, wieder derjenige, der Gott in dieser Welt vertreten kann, weil er ihm ähnlich ist. Und wie gesagt, die Frage ist, muss man dazu aussteigen aus dem Leben? Nein. Du nimmst ihn mit in dieses Leben hinein, mitten in dieser Welt. Und es geht im Grunde um eine sehr einfache Sache, nämlich, dass ich beständig zunehmend immer mehr im Bewusstsein seiner Gegenwart lebe, sodass der eine, Christus, in allem sichtbar wird, hörbar wird, erkennbar wird. Dass der eine in allem erkannt wird, was wir tun, was wir sind, was wir sagen. Und das würde dann natürlich bedeuten, dass die Jesus-leeren Räume in unserem Leben weniger werden und auch die Jesus-freien Zeiten seltener werden. Und dazu müssen wir nicht aus allem raus, sondern er soll in alles rein. Und, tja, ist er in allem drin, dann kommt er auch bei allem raus. Merkt, ich bin ein sehr schlichtes Gemüt, wenn es nicht einfach genug ist und verständlich, kapiere ich es nicht. Nicht wir aus allem raus, sondern er in alles rein und ist er in allem drin, dann kommt er auch immer aus allem raus und wird sichtbar erkennbar. Man kann natürlich fragen, wird man dadurch unwiderstehlich? Vorsicht, genau hinschauen, Jesus selbst, obwohl er das vollkommene Abbild des Vaters war, obwohl er derjenige war, der ohne Makel war, ohne Schmutz, ohne Flecken, obwohl er derjenige war, in dem der Vater unverkürzt sichtbar wurde und der als älterer Bruder seinen Geschwistern da die tollsten Bible-Stories erzählt hat, denn er hatte sie direkt aus erster Hand, und der ohne Sünde war, trotzdem Widerstand, Distanz, Skepsis. Und die Geschwister haben lange gebraucht, bis nach der Auferstehung eigentlich, ehe sie sich als Nachfolger an ihren großen Bruder angeschlossen haben. Oder wenn du reinschaust in die Verwerfung in Nazareth, wo Jesus von seinem eigenen Dorf, von seiner eigenen Gemeinschaft abgelehnt wird. Ja, das kennen wir eh. Und sie haben es alle vor Augen gehabt. Verstehst du? Ein unzerstörtes Leben. Ein Leben ohne Sünde. Ein Leben ohne irgendeinen Bruch. Nein. Also wenn Christus in dir lebt und wenn er durch dich zum Ausdruck kommt, dann heißt es nicht, dass du unwiderstehlich wirst, sondern dass es dir womöglich geht wie ihm. Und trotzdem ist es die Berufung, dass er durch uns sichtbar wird. Und dann tun wir die Dinge nach seiner Art, auf seine Weise und tun sie aus seiner Kraft. Und dann wichtiger Satz, wir bekommen nicht Kraft für alles Mögliche. Aber wir kriegen alle Kraft für eines. Und das wird dann möglich, indem wir ihn einbeziehen in alles, was wir sind, was wir sagen, tun. Und die Gemeinschaft mit ihm gestaltet jetzt unser Leben. Und dann wird unser Leben so eine Reihe von Kairos, immer wieder Kairos-Momente. Das heißt, die Augenblicke, die zur Gegengelegenheit Gottes werden. Der Moment, wo Gott in unserem Leben zum Zug kommt, wo er seinen Touchdown hat in unserem Leben. Und jetzt kannst du anfangen, das für dich durchzudeklinieren. Das wäre mal ein spannendes Thema, auch für jeden persönlich, so für einen stillen Halbtag, da mal zu schauen, wie würde denn das ausschauen, wenn ich schlafen gehe mit Jesus und einschlafe mit ihm. Darf man beten? Und Jesus hat nichts dagegen, wenn du beim Beten dann einschläfst. Wie ist es aufstehen mit Jesus? Ich habe eine Zeit gehabt, eine lange Phase in meinem Leben, da war ich wach und nach 30 Sekunden saß ich im Cockpit und habe die Maschine hochgezogen. Heute brauche ich 12 oder 15 Minuten nach dem Aufwachen, um herauszufinden, in welchem Universum ich eigentlich gelandet bin. Und wenn mir da meine Frau begegnet und mich schief anschaut oder falsch anredet. Männer, ihr wisst ganz genau, was in der ersten Viertelstunde am Morgen schief geht, das holt ihr nie wieder ein, ganzen Tag über. Jesus, was mache ich denn? Ja, sagt einer Holden, sie soll dich einfach in Ruhe lassen. Nicht anreden, während ich dann so auf der Suche nach meinem ersten oder zweiten Kaffee durch die Wohnung gehe. Aufstehen mit ihm, denn wenn sie mich schräg anredet, dann blaff ich zurück und ihr könnt euch ausrechnen, wie das geht. In allen Begegnungen mit Partnern, mit Freunden, mit Kindern, mit Kollegen, im Büro, im Verein, bei Zufallsbekanntschaften, immer mit Jesus in diese Sachen hineingehen und immer wissen, es geht jetzt darum, dass er durch mich diesen Leuten begegnet. Seine Art des Umgangs. Gell? Und nicht vergessen, die Menschen mit den Augen Jesus sehen, das heißt, du hast noch nie einem Menschen in die Augen geschaut, den er nicht unbeschreiblich liebt. Und dann kannst du weitergehen in allen möglichen Dingen, Entscheidungen, beruflich, beziehungstechnisch, vor allem wenn sie in Spannung stehen zu Jüngerschaft und Nachfolge. Und Jesus bekommt da in allem auf einmal ein Mitspracherecht. Er redet mit, denn er ist da. Er ist nicht steinerner Gast und er ist nicht stummer Diener, er ist gegenwärtig. Wie würde Jesus sein oder mein oder wessen Geld eigentlich ausgeben? Heißer Tipp. Jesus mitnehmen beim Einkaufen, kann ich dir jetzt schon sagen, du kommst billiger weg. Der wird mehr als einmal sagen, ach komm, lass stehen, das liegt doch zu Hause sowieso nicht nur noch herum. Wobei der Unterschied natürlich ist, Männer gehen einkaufen, Frauen shoppen, aber es ist wurscht. Wie würde Jesus mit dem Fernsehen umgehen, überhaupt mit diesen digitalen Medien? Und jetzt kommt natürlich ein Knaller, gell? Je mehr Zeit man vor diesem Teil verbringt, Das ist verlorene Zeit, ist vertane Zeit, ist verbrauchte Zeit. Das ist keine Zeit, wo Jesus sich verwirklichen kann, wenn man die ganze Zeit da rumdaddelt. Sag das mal unseren lieben jungen Leuten da. Wobei, die sind gar nicht schuld an der Handykultur, das haben eh die Alten, die Erwachsenen verbrochen. Aber die Zeit vorm Schirm ist einfach verlorene Zeit. Wie würde Jesus mit Fernsehen umgehen? Was würde er gucken? Ja, stell mal solche Fragen. Man kann doch nicht stundenlang vor dieser Kiste hocken da und die Lebenszeit verplempern und Jesus hat da nichts zu tun damit. Das ist eben nicht die Gemeinschaft, die er mit mir hat, sondern wenn er in meinem Leben ist, dann geht es darum, wie nutzen wir unsere Zeit. Ich sage gar nicht, dass man nicht fernsehen darf. Wir haben einen Prediger bei uns in Österreich, ein bisschen strammer Typ, und der hat zum Thema Fernsehen für seine Gemeinde eine ganz klare Losung ausgegeben: kein Fernsehen für Christen, sagt er. Ich bin da gar nicht mit dabei. Und dann hat er gesagt, und wenn du nicht sicher bist, ob du einen Fernseher überhaupt haben sollst, weißt du was, dann nimm das Gerät, wenn es da schon rumsteht, geh in deinem Haus in den ersten Stock hinauf und dann befiehl dieses Gerät dem Herrn an. Es geht einfach ganz schlicht, und man kann viele solche Bereiche durchdeklinieren, es geht einfach bewusst leben, bewusst in seiner Gegenwart leben, wissen, dass er da ist und dass er jetzt in allem drinnen ist und dass er alles da gestalten möchte mit mir. Nicht, wie würde Jesus mit dem ganzen Kulturbetrieb umgehen? Wie würde er Sport machen? Also ich habe herausgefunden, er würde Sport machen. Ist ja gesund. Volleyball. Es gibt ja so einen frommen Volleyball. Kennt ihr das? Ne? So einen Pietisten-Volleyball. Wo da so zwei Häufchen Elend einander gegenüberstehen und ein Netz trennt sie ein bisschen. Und dann kommt eine Angabe und die einen gehen schon auf die Knie und sagen: Oh Herr, hilf! Ball kommt. Vergiss es. Der Ball kommt, du baggerst den ordentlich, stehst auf links und der spielt auf rechts rüber und der wird geschmettert. Und wenn jemand den Kopf dazwischen hat, sein Problem, dann muss er nicht mitspielen. Aber nicht dieses Luschen-Dings da. Und. Wie würde Jesus Auto fahren? Wie würde er seine Arbeit tun? Wie würde er sich in Sitzungen verhalten? Ich hatte damals einen richtig ordentlichen Hänger. Ich war schon in der geistlichen Verantwortung sehr stark drin im Schloss da und Sitzungen, damit kannst du mich zum Teil jagen. Wenn ich das dritte Mal im gleichen Krapfen geritten wird, dann ist für mich sowieso aus. Und dann kommt mein Chef, der Peter damals, Peter Wiegand, auf mich zu und hat mir gesagt, also in der letzten Zeit ist nicht sehr viel Ermutigendes von dir ausgegangen. Das habe ich verstanden. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wie machen wir das? Ja, sagt er ganz einfach. Sei dir bewusst, ich bin dabei. Und hör auf mich und hör hin und greif zu. Nimm mich mit. Nicht nachher ins Gebet gehen, ich habe es wieder vermasselt. Nimm mich mit. Und ich weiß es heute noch, dass er angefangen hat, mich im Wehrgang aufzuhalten und zu stoppen. Immer wenn es zu seinem Teambesprechung gegangen ist, Erwachsenenteam und so, hat er mich gestoppt und aufgehalten. Wir gehen jetzt miteinander in eine Sitzung. Und sieh da, es klappt. Das geht, dass man auf ihn zugreifen kann. Das geht, dass er in meinem Leben sichtbar wird. Und dann werde ich auch kreativ und dann höre ich zu und dann bin ich vor allem pünktlich und so weiter. Ihn in alles mit hineinnehmen, sich das angewöhnen, Herr, du bist ja da. Darum hat dann Peter Reu auch dieses schöne Buch geschrieben zu dem Thema, nach dem Amen bete weiter. Nicht? Stille Zeit, Amen, falls überhaupt noch jemand stille Zeit macht. Nein, jetzt geht's los. Bete weiter, bete ohne Unterlass. Und bete ohne Unterlass heißt einfach, ich bleibe von da an auch tagsüber im Gespräch mit ihm. Und das beste Gebet ist immer die beständige Gemeinschaft mit Jesus. Und dann eben mit ihm durch den Tag gehen. Wenn das jemand als Gesetz hört, jetzt habe ich den dauernd auf der Pelle, ne? Lass es. Wurstel weiter, wenn du meinst. Und dann kommst du am Abend zurück und sagst, ja, war wohl wieder nichts so Besonderes. Ne? Ja, sagt Jesus, war nicht üppig. Nein, es geht nicht darum, dass man es als Gesetz hört. Frank Laubach, der ein schönes Büchlein dazu geschrieben hat, hat gesagt, also mach's nur. Diese Praktizieren seiner Gegenwart ist direkt ein kleines Büchlein geworden. Mach's nur, wenn du in deinem Glaubensleben so frustriert bist, wie ich es war. Der war als Missionar draußen, schon 15 Jahre, Bibelübersetzungen gemacht, auch gelehrt und hat einfach zunehmend gemerkt, obwohl er in der Mission ist, er verliert Gott, er verliert Jesus. Und dann ist ihm das plötzlich eingeschossen, aufgefallen. Ich kann ja diesen Gott, der gegenwärtig ist, er wusste, dass er in ihm lebt. Jetzt kann ich anfangen zu lernen, seine Gegenwart zu praktizieren. Und es hat die größte Verheißung, Christus-Ähnlichkeit. Dann ist keine Phrase, dass er in mir ist, sondern es wird Wirklichkeit. Es geht also nur um das eine, ihn einbeziehen, in sein Wort zu den Dingen sagen lassen, diese Kommunikation, seine Art zum Vorschein kommen lassen, aus seiner Gegenwart leben und dann wird er sichtbar oder ihn so notwendig haben wie die Luft zum Atmen. Er ist der Odem Gottes, er ist der Geist, er ist Pneuma, er ist Odem und er ist mein Lebenselixier, er ist die Luft, die ich zum Atmen brauche. Und man kann nicht auf Vorrat atmen. Das musst du mal probieren, ne? Luft holen, 20 Minuten stille Zeit, ich atme auf Vorrat. Du nein, nach dem Amen bete weiter. Denn wenn du da nicht weiter atmest, bist du bald blau im Gesicht und es nutzt auch nichts, immer wieder mal zu einem Luftkurort zu fahren, Freizeithaus nennt man das, um da irgendwie, nee, es geht nicht. Ihn so notwendig haben wie die Luft zum Atmen, da fängt das an. Frank Laubach würde übrigens sagen, und wenn du es vergisst und wenn du da pausierst und wenn du das 2-3 Tage dann wieder links liegen lässt, komm zurück, fang wieder von vorne an und du darfst auch wissen, er macht dich nicht fertig, er schimpft dich nicht aus. Er sagt, schön, dass du wieder da bist. Machen wir es wieder. Ich habe mal einen Vortragsvormittag gehabt mit Theologiestudenten und die hatten, und ich habe gefragt, was soll ich denn reden? Ja, sagen sie, vielleicht was Apologetisches, Wunder, Auferstehung. Sage ich, genau, das habt ihr eh schon x-mal durchknuddelt. Ja, was würdest du den Theologiestudenten gerne sagen? Sage ich, ja, das wird das Thema, was ich Theologiestudenten immer schon gerne mal sagen wollte. Und habe ich dann halt das mit denen so durchbesprochen, gesagt, eure Kernkompetenz als Hirten, als Lehrer, als Pastoren. Eure wichtigste Kompetenz und Aufgabe ist, dass ihr Leute anleitet, wie sie mit Jesus in Verbindung sein und bleiben können. Ihnen beibringen, wie sie aus der Gegenwart Jesu leben, denn nur das ist Christsein. Nicht ein paar Werte haben und ein paar Gewohnheiten haben und ein paar Gebäude haben oder ein paar Rituale abfeiern. Das ist schon degeneriert. Das Entscheidende ist, wenn er in meinem Leben da ist, dass ich aus seiner Gegenwart lebe und seine Gegenwart praktiziere. Und dann war halt dieser Vormittag zu Ende, ich habe mein Zeug zusammengepackt und bin raus und dann höre ich zwei Studenten, die in der Küche stehen, beim Kartoffelschälen da und so, sagt der eine, ja, war gut, war gut. Sagt der andere, du, ich glaube, er hat gemeint, wir sollen Jesus so notwendig haben wie ein Raucher den nächsten Chick. Also Zigarette, der Chick. So notwendig, süchtig nach Jesus, ihn so sehr brauchen, Leute, das ist Evangelium, so ist es gemeint und nichts anderes. Es geht niemals nur um das Fürwahrhalten von Dingen, Glaubenswahrheiten haben, bestimmte Bräuche vollziehen und so weiter. Das ist alles ja nicht falsch und in Ordnung. Aber Kern und Stern der ganzen Angelegenheit ist, lernen, aus seiner Gegenwart zu leben. Er ist in mir. So, und das darf jetzt dann in allem sichtbar und erkennbar und vernehmbar werden. Ich mache einen Schwenk. Zu einem nächsten Thema mal schauen, was wir schaffen. Was bewirkt der Heilige Geist? Ich bin mit den Themen ein bisschen in Verzug, aber das ist mir wurscht. Entschuldigung. Ich will sagen, was ich sagen will, solange ich noch Luft habe. Was bewirkt der Heilige Geist? Und ein Thema greife ich gerne noch einmal auf. Er schenkt Gaben und wirkt Frucht. Und ein paar Takte zumindest über Gaben des Heiligen Geistes. Das ist ein Thema, bei dem es leider recht viel Verwirrung gibt. Lange Zeit waren die Gaben des Geistes überhaupt kein Thema. Nur der Pfarrer oder Leiter, Prediger in der Gemeinde hatte Gaben. Sie waren vergessen oder negiert. Dann wurden sie zu Recht neu entdeckt, aufgewertet, prompt auch überbewertet. Man erwartete alles von Dienst, nicht? Das waren so diese Programme, die Gabentests und so weiter, dienen im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Dienst, das war so richtig Mode in den Gemeinden. Es gab viele Gabentests, die angeboten wurden, aber keine Gabe ersetzt Hingabe, gell? Und die Betonung von Gaben ersetzt auch nicht den gehorsamen Blick auf Heiligung und Sendung. Und dann hat es als nächstes sehr viel Verwirrung über die auffälligen Gaben gegeben, vor allem Prophetie, Zungenrede, Heilung. Die wurden als gefährlich eingestuft, als Täuschung, Fälschung, Verführung und nicht selten auch Auslöser für Spaltungen. Wenn man es definieren möchte, eine Geistesgabe ist eine geistgewirkte Befähigung zum Dienst am Leib Christi in und an der Welt, zum Wachstum in die Tiefe und in die Weite. Die Gabe muss geistlich geübt werden, das heißt, sie muss geistlichen Zielen dienen und auf geistliche Weise praktiziert werden. Gaben haben alle mit Aufgaben zu tun. Gaben sind kein Gesetz. Nicht ein Gesetz aufrichten, dass man eine bestimmte Gabe haben muss, als Beweis dafür, dass ich errettet bin, sorry, sicher nicht. Und man muss auch nüchtern sein, bei keiner Gabe ist die Wirkung garantiert. Heilung kann vorkommen, aber auch wenn jemand die Gabe der Heilung hat, bedeutet das noch lange nicht, dass jeder gesund wird, sonst hätten wir ja keine Probleme. Muss man einfach ein bisschen abgrenzen auch. Grundsätzlich ist einfach zu den Gaben ganz knapp nur, ihr kriegt eh das Material alles. Die Gabe aller Gaben, das ist der Geber selbst. Dass Gott sich an uns verschenkt hat, ist das Größte. Es gibt viele Gaben, aber es ist nur ein Leib, ein Geist. Und diese Gaben, wenn sie vom Geist Gottes geschenkt werden, werden nicht die Einheit des Leibes gefährden. Die Gaben des Heiligen Geistes sind freie Gnadengeschenke. Sie werden nach seinem souveränen Willen vergeben. Also man kann keine Bestellung aufgeben, ich hätte gerne das. Er teilt einem jeden zu, wie er will, sagt der Korintherbrief. Die Gabe soll den Geber verherrlichen, nicht den Empfänger. Gaben werden auch nicht grundsätzlich allein mit dem Heiligen Geist verbunden. Wenn man die Texte anschaut zu dem Thema, dann merkt man auch, der Vater kann Gaben geben, auch der Sohn gibt Gaben und der Geist gibt Gaben. Und die Gaben des Heiligen Geistes werden zum Dienst an der Gemeinde gegeben. Das Ich darf dann getrost zurücktreten. Nicht ich habe diese Gabe. Gabe ist immer für den Dienst und für die Aufgabe am Leib. Jeder hat mindestens eine Gabe, keiner hat alle, manche haben mehrere und man darf sich durchaus auch einander Mut machen, diese Gaben zu entdecken und dann auch zu üben. Wir sind Beschenkte. Es empfangen auch nicht alle dieselbe Gabe. Und die Gaben werden entsprechend den Aufgaben der Gemeinde gegeben. Und das kann sich wandeln, welche Gaben eine Gemeinde hat. Das kann sich mit der Situation einer Gemeinde wandeln. Bei Schwerpunktgemeinden, zum Beispiel Gemeinden und Gemeinschaften, die sich hauptsächlich um Studenten kümmern oder um Senioren oder um junge Familien, da hast du verschiedene Gabenprofile. Es ist nicht immer alles das Gleiche. Gaben sind verschiedenartig, aber gleichwertig. Und der Besitz von Gaben sagt nichts über die Geistlichkeit des Trägers aus, sondern über die Großzügigkeit Gottes. Das Charisma braucht zur Verwirklichung den Charakter. Ein Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Und ungeheiligte Charismatiker haben schon sehr viel Unheil angerichtet. Gaben müssen heilig genutzt werden. Hinter den Gaben steht das, was Galater 5, 22 als Frucht des Geistes beschreibt. Das heißt, die Gaben müssen benutzt werden in Liebe, in Freude, zum Frieden, zur Einheit, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Sanftmut und Demut, in Keuschheit, das heißt in Ordnung, Zucht, Maß und Selbstdisziplin. Und beim Umgang mit den Gaben ist wichtig, bescheiden zu bleiben, nicht hochmütig und überheblich. Bewusstsein, dass alles Geschenk ist, mit Eifer, Lust und Freude sie üben, sorgfältig, diszipliniert, ohne Ehrgeiz und falsche Motive. Eine Gabe ist die Gabe aller Gaben, 1. Korinther 12, die ersten drei Verse. Wenn ich mit Menschen, mit Engelszungen redete, hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Und 1. Korinther 14, Vers 1 sagt dann noch einmal, strebt vor allem nach der Liebe. Es gibt ein paar Gefahren, die mit Gaben verbunden sein können, muss ich jetzt nicht groß ausführen, aber Gaben beweisen nicht das Heil. Und ich weiß von Leuten, das, ohne zu ätzen bitte, ja, die haben mir erzählt, als ich Zungenrede praktiziert habe, und ich sage nicht, dass man das nicht darf, wäre ich der Letzte. Und die haben mir gesagt, als ich Zungenrede praktiziert habe, hatte ich Heilsgewissheit. Und jetzt kann ich es nicht mehr. Und meine Heilsgewissheit ist verflogen. Da würde ich sagen, stopp, halt. Deine Heilsgewissheit, das Thema Heilsgewissheit, das steht an ganz anderen Stellen als in irgendeinem Zusammenhang mit einer Sprachengabe. Nee, keine Gabe beweist das Heil. Natürlich kann es auch unguten Wettbewerb geben. Nee? Wer vollbringt mehr Heilungen? Wer hat mehr spektakuläre Ansagen? Wer hat mehr Visionen? Und oft gibt es Unterbewertung bei den einfachen Dienstgaben und Überbetonung bei bestimmten anderen Gaben oder Bevorzugungen. Es gibt auch die Angst vor Gaben, weil es so viel Fragwürdiges zum Thema im Umlauf ist, stehen manche den Gaben ablehnend gegenüber. Und wie gesagt, größte Gefahr, wenn die Gabe wichtiger wird als der Geber. Hier schließt sich der Kreis. Gott will um seiner selbst willen geliebt werden, nicht wegen dem, womit er beschenkt. Ich zeige noch ein paar einzelne Gaben. Nach Römer 12, der kürzere Katalog, es gibt den längeren dann im Korintherbrief, aber Römer 12 hat einen kurzen Katalog an Gaben und ich zeige sie kurz und mache ein paar Anmerkungen dazu. wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, Römer 12, Vers 4, so sind viele ein Leib in Christus, wir sind viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Darum heißt es auch Charismata, Gnadengabe. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Prophetische Rede, das ist Weissagung, es ist Heraussagen, ein Katathen, Analogien des Pistos gemäß im Verhältnis zum Glauben, in Übereinstimmung mit dem Glauben. Es gibt im Hebräischen mehrere Worte schon. José, ein Seher, einer, der eine Schau empfängt. Roe, auch ein Seher. Dann gibt es die Raunung Jahwes, das ist der Prophet, der ein Wort empfängt, das diese Schau erklärt. Und dann gibt es vor allem den Navi, den Sprecher, den Verkündiger. Und da ist es wichtig, der Navi, seine Aufgabe ist nicht in erster Linie vorauszusagen, sondern herauszusagen. Der Prophet im Alten Testament hat nur vielleicht zu 20%, wenn du so willst, Zukunftsvorhersage gemacht. Das Allermeiste hat er für sein Volk zu sagen gehabt, für seine Zeit, hat dem Volk Gericht und Gnade angekündigt, hat seinem Volk das Wort zur Stunde gesagt, hat seinem Volk gesagt, dass es 5:12 ist. Zukunft kommt dann auch vor. Aber wie gesagt, diese prophetische Gabe gibt es auch in der Gemeinde, prophetische Rede. Es gibt auch das Dienstamt des Propheten. Epheserbrief hat das drinnen, Kapitel 4, Vers 11. Und hier ist jetzt natürlich eine Sache ganz entscheidend. Das Maß seines Redens. Wenn jemand prophetische Rede gegeben ist, das Maß dieses Redens ist die schon ergangene Offenbarung. Im Alten Testament war das Textbuch für den Propheten die Tora. Der Prophet musste zurückrufen unter dieses schon ergangene Wort. Im Neuen Testament ist entscheidend, der Prophet empfängt kein neues Wort Gottes, das dann als Wort Gottes kanonisiert werden könnte. Das gibt es nicht mehr. Sondern er ruft zurück unter das schon ergangene Wort. Der Prophet bringt das klare, überführende, aber auch aufrichtende Wort an die Gemeinde, bringt das Wort für die Welt, das Wort zur Stunde, das Wort zur Lage, das Wort für morgen. Er spricht im Namen Gottes und das macht seine Vollmacht aus. Aber er ist dem Wort des Herrn verpflichtet und darf nicht aus eigenem Denken, aus eigenen Vorstellungen oder aus seinem eigenen Herzen reden. Er verkündigt, der Prophet ist der Verkündiger, er ist der Sprecher Gottes, der Navi, der heraussagt und dann, wenn es notwendig ist, auch voraussagt. Aber Prophetie ist Gottes Wort in die gegenwärtige Situation. Er spricht das vollmächtige Wort zur Lage. Der Prophet stellt die Zustände dieser Welt und das Licht des Wortes Gottes. Er sagt in einer Zeit, was Gott über die Zeit, die Welt, die Zustände und Verhältnisse denkt. Und er hat diese Gabe, die großen Zusammenhänge in der Gesellschaft, in der Politik, in Religion und Kultur zu durchschauen und die Aufgabe, diese Zusammenhänge unter das Urteil Gottes zu stellen. Und wie gesagt, dieses prophetische Reden, das ist eben nicht einfach nur beschränkt auf die Propheten des Alten Testaments, aber das Textbuch des Propheten im Neuen Testament ist die Schrift. Aber aus dieser Schrift her gibt es Leute, die diese Gabe haben, die Zeit von dieser Schrift her zu durchschauen, die Zeit von dieser Schrift her zu beurteilen, die sagen können, was da läuft an Trends, was da an Manipulation passiert, was da an ideologischen Interessen ist, wo Freiheit, Wert und Würde des Menschen auf dem Spiel stehen, wo Entartung ist, kollektive Gottvergessenheit, Religionsersatz und Ersatzreligion. Darüber redet der Prophet mit seiner prophetischen Rede. Das ist das Thema. Aber wie gesagt, es bleibt immer dabei. Der Text, den er anwendet, der Text, der ihm von Gott gezeigt wird, der Text, unter dem er diese Zeit beurteilt, das steht im Alten oder im Neuen Testament. Prophetische Rede muss der Schrift gemäß sein und führt nicht zu neuen Offenbarungen über das Wort der Schrift hinaus. Wir haben keine neuen Offenbarungen zu erwarten, sondern wir haben nur Auslegung, prophetische Rede der schon ergangenen Offenbarung. Dann gibt es den Diener, das machen wir noch vor der Pause, das schaffen wir. Der Diakon, Diakonos, wörtlich, obwohl die Etymologie nicht ganz sicher ist, aber das Wort ist sehr schön, wenn man das versteht. Diakonos, der, der durch den Staub geht. Oder wo man sagt, der so eifrig, dienend eilt, dass er dabei Staub aufwirbelt, wenn man dieser Etymologie folgt. Diakon, das ist der, der den Tisch deckt und der, der zu Tisch dient. Ist nicht der Doulos, der rangniedrigste Knecht oder Sklave, sondern Diakon ist ein Mann in einer gehobenen Stellung, in verantwortlichem Dienst. Er soll die Gäste seines Herrn bewirten. Seine verantwortungsvolle Sache, denn die Weise, in der der Tisch gedeckt ist, das lässt auf den Herrn schließen. Diakonie schließt dann ein, Dienst am Menschen in seinem ganzen Umfang nach Geist, Seele und Leib. Und es gibt auch eine Diakonie des Denkens, sehen wir bei der Lehre gleich noch, stellvertretende Spezialisierung. Es gibt Leute, die haben diese Gabe, dass sie sich in eine Sache so richtig hineindenken können, die aufdröseln und durchschauen können und dann der Gemeinde das vorlegen, sagt, pass mal auf, so ist das, Diakonie des Denkens. Die nächste Gabe, die ich kurz anzeigen möchte, ist die Gabe des Lehrers. Auch das kommt hier vor, also prophetische Rede, dem Glauben gemäß üben. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene, ist jemand Lehrer, so lehre. Das Amt, da steht die Diakonie dahinter und jetzt der Lehrer. Seine gottgeschenkte Befähigung, Gottes Wort zu verstehend zu durchdringen, es verständlich zu erklären und auf das Leben der Zuhörer anzuwenden, damit Veränderung möglich ist. Also das ist das Wichtigste hier, durchdringen, verständlich erklären und dann anwenden. Der Lehrer will vor allem, dass das vermittelte Wort angewendet wird und ins Leben übertragen, in Leben umgesetzt wird. Lehre ist Vermittlung geistlicher Zusammenhänge und es ist vor allem Anleitung zum Tun. Der Prophet, der führt die Gemeinde zurück zum Wort. Der Lehrer lehrt die Gemeinde aus dem Wort. Nach dem Dienst des Propheten, da steht die Gemeinde wieder unter dem Wort. Der Lehrer unterweist dann die Gemeinde aus dem Wort. Der Prophet sagt das Wort über die geistliche Lage. Der Lehrer wendet das Wort in der Gemeinde an. Lehrer vertieft, klärt, sorgt für ein geklärtes Verständnis in geistlichen Dingen. Und er hilft der Gemeinde, mit dem Wort Gottes zurechtzukommen, sorgt für solide biblische Fundamente und ist sozusagen auch der Kartograf biblischer Lehre. Er ist wichtig in einer Zeit, wo es viel Begriffsverwirrung theologischen Pluralismus gibt. Er sorgt für System, für Ordnung. Der Lehrer klärt Begriffe, vermittelt saubere Theologie, zeigt biblische Zusammenhänge auf, große Linien, hilft zum Verstehen. Also ein geistlicher Kartograf, könnte man es auch sagen. Der Lehrer hebt den geistlichen Grundwasserspiegel wieder an. Lehre hat viel zu tun mit fleißigem, systematischen Arbeiten. Erkenntnisse kommen nicht so sehr spontan, sondern als Frucht sorgfältiger, biblisch-theologischer Arbeit. Und wie gesagt, Anleitung zum Tun. Er weist konkrete, praktikable Schritte auf. Das ist der große Unterschied. Lernen in Israel, das war überhaupt von Anfang an etwas völlig anderes als Lernen bei den Griechen. Bei den Griechen hast du eine Sache gehört und gelernt und hast sie auswendig gelernt, um sie dann bei einer Prüfung zu reproduzieren. Das ist griechisches Denken. Hebräisches Denken ist was ganz anderes. Da geht es um Hören, dann geht es um Verstehen, dann geht es darum, einverstanden zu sein und es dann zu tun. Gelernt ist etwas erst, wenn es getan wird. Manche wissen, dass ich ganz gerne Wiener Schnitzel mag. Ich sage meiner Frau, dass ich das gerne hätte. Und ich frage sie, hast du mich gehört? Sagt sie, ja, ja, ich habe diese wunderschönen Ohren. Hast du mich verstanden? Da guckt sie mich schon ein bisschen so schräg von unten an. Bin ja nicht bekloppt. Ja, bist du einverstanden? Sie ist einverstanden, stimmt zu. Ich habe noch kein Schnitzel. Das habe ich erst, wenn sie es tut. Wenn sie das Ding in der Pfanne schön goldbrand herausbringt, dann habe ich Wiener Schnitzel. Aber dann ist es selbst auch noch nicht erledigt, sondern es geht weiter. Es soll zu einer Tugend werden. Also nicht nur einmal tun, sondern Tugend. Soll zu einer Gewohnheit werden. Also sagen wir so alle zwei Wochen. Ne? Ja, wisst ihr, wann ich gewonnen habe? Wenn es zum Reflex geworden ist. Wenn sie alle zwei Wochen so am Donnerstag so eine seltsame innere Unruhe in sich aufsteigen spürt, die sie dann runtertreibt zum Fleischer, wo sie die Teile holt. Dann ist es gelernt. Wenn wir die geistlichen Reflexe gut trainiert haben, dann ist gelernt. Das ist also der Lehrer. Dann gibt es den Ermahner auch in dieser Liste drin. O Parakalon, eigentlich der Ermutiger. Das Ermahnen, das ist, hat bei uns so eine Übersetzung, die eher einen dunklen Klang hat, erhobener Zeigefinger, Kritik, wenn du nicht. Das Eigentliche an der Ermutiger hier wäre jemand, der tröstend zuredet, jemand, der wirklich Mut macht, sogar auf die Kraft des Parakleten. Nicht das Parakalon und Parakletos und so weiter, das hängt ja sprachlich alles zusammen, aufmerksam macht auf den Tröster und erinnert. Der ist da und steht dir zur Verfügung. Lass dich drauf ein. Leb aus dem Geist. Oh ja, und natürlich ermahnen, wenn es notwendig ist. Dieser Dienst der Ermutigung, der bringt Menschen in Bewegung. Wenn jemand mit der Gabe der Ermutigung evangelisiert, wird er Menschen zur Entscheidung rufen. Ermutigung hat was zu tun mit Perspektive geben. Mitten im Desaster kann der mit der Gabe der Ermutigung den Blick wieder aufrichten, nach vorne wenden. Mitten im Staub und im Lärm der Arbeit hat er die Gabe, den Blick auf das fertige Werk zu richten und sagt, schau, das wird so schön, schau, das kommt dabei heraus, schau, so wird das am Ende aussehen. Ermutiger sind Gottes Geheimwaffe gegen die Müdigkeit und die Verzagtheit. Mitten im Kleingram den Blick freigeben auf das glorreiche Ende. Also nicht die Gabe des Draufhauens, sondern die Gabe des Tröstens mit der Wahrheit. Dass dieser Trost manchmal auch mit dem Skalpell sein muss, ist klar. Ich bin ja sehr unbarmherzig, wenn ich einen Menschen zugrunde gehen lasse am Geschwür, nur aus lauter Freundlichkeit. Der Ermahner oder Ermutiger ist derjenige, der Menschen hilft, wieder zurechtzukommen, seelsorgerlich, tröstend, ermutigend redet. Natürlich gibt es auch das Moment des Aufdeckens der Schuld, aber es ist vor allem das, dass man sagt, du kannst wieder zurechtkommen. Du kannst Christus wieder neu in deinem Leben den Thron geben. Du kannst Christus wieder neu erfahren. Er hat sich nicht abgewendet von dir. Er will nur, dass du das, was da schiefgegangen ist, bei ihm abgibst und um Vergebung bittest. Ermutigung heißt auch, Leute, die gefallen sind, wieder aufrichten und ihnen sagen, schau her, so kann sich deine Lage ändern. Das ist der Weg und Christus wird dir die Kraft geben, ihn zu gehen. Also der Ermutiger bringt vor allem in jede Situation das Evangelium, weniger das Gesetz. Dann gibt es den Geber, o Metatidus, der Mitteilende, Haploteti, mit Lauterkeit und mit Einfalt, sagt der Text, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Schlichtheit, Redlichkeit, Klarheit. Wer gibt ohne Hintergedanken, ohne verborgene Absichten, ohne dass man Anerkennung, Ruhm oder Denkmal haben. In Israel ist sehr lustig, in nicht wenigen Hotels oder auch öffentlichen Einrichtungen, da steht bei manchen Klos vorne draußen, dass es ein Schmuel Rotmann da aus New York gespendet hat, dieses Klo. Hat er so eine Messingplatte da, ne? Nee, der lässt dir keine Plakette machen, wenn du gegeben hast. Geber gibt mehr als den Zehnten. Das ist der Mensch mit der Gabe, viel Kohle zu machen, um sie dann für das Reich Gottes zu verheizen. Also er gibt mehr als den Zehnten, der lebt vom Zehnten und gibt den Rest weg. Geber ist überhaupt jemand, der teilt in jeder Hinsicht. Es ist nicht nur Geld geben gemeint. Es gibt ein schönes englisches Wort, das heißt Sharing. Sharing, das ist, was eine gute Atmosphäre vermittelt, weil man Anteil gibt, andere ins Leben hineinschauen lässt. Das ist jemand, der sagt, ich bin vielleicht nicht begabt zum Predigen, nicht begabt als Lehrer, aber ich kann dich teilhaben lassen an meinem Leben. So hat Gott mich gesegnet, mit diesen materiellen und der geistlichen Gütern. Ich lasse dich in mein Leben hinein, wenn man Leute in einer Gruppe oder Runde dabei hat, die das drauf haben, dann wird die Stunde nie langweilig. Es ist nicht hochtheologisch, sondern Leute, die Leben teilen, ohne dass andere dadurch in Verlegenheit kommen. Wenn es ums Geldgeben geht übrigens, ist der Geber mitverantwortlich, dass das Geld, die Gabe widmungsgemäß verwendet wird. Und dass er intelligent gibt und sich fragt, wie viel kommt eigentlich von der Gabe an und wie viel bleibt in der Verwaltung hängen. Kleiner Tipp am Rande, eines der lukrativsten Geschäftsmodelle heute ist, eine Spendenorganisation zu gründen. Klammer zu. Und dann haben wir auch noch den Regierer, also steht jemand der Gemeinde vor, Proestamenos, der Vorstehende, und er soll es sorgfältig machen, mit Eifer, Spude, aber auch mit Ernsthaftigkeit. Den Vorstehenden kannst du am besten vielleicht beschreiben als einen guten Administrator, Manager. Das sind interessante Leute, denn die haben begriffen, Gemeinde steht in dieser Welt auch unter den Gesetzen dieser Welt. Gemeinden brauchen gutes Management. Es braucht Klarheit in Geldsachen, in der Organisation, hilfreiche, aber nicht gnadenlose Strukturen. Es geht auch um vertragliche Vereinbarungen mit den Mitarbeitern, dass da keine vertragslosen Zustände über lange Zeit hinweg sind. Mit dieser Gabe ist die Fähigkeit gemeint, Gemeinde auch ganz schlicht einmal als Betrieb zu sehen und zu verstehen. Der Regierer ist eine Art geistlicher Betriebswirt. der vor allem eins kann, er kann gut unterscheiden, wann gebetet und wann gearbeitet werden muss, wann geglaubt und wann gerechnet werden muss. Kirchliche Gremien vertauschen das oft. Aber das ist jemand, der gibt einer Gemeinde klare Strukturen, zeigt Kommunikationswege auf, Engpässe, nennt die Hemmfaktoren beim Namen, warum es nicht weitergeht, bringt einer Gemeinde bei, dass es eine Ebene gibt, wo sie ganz schlicht betriebswirtschaftlichen Regeln unterworfen ist und dass manche Dinge einfach nicht geht, Fantasielosigkeit in der Werbung, Planlosigkeit, Ziellosigkeit, Unkenntnis des Produktes, schlechte Aufgabenverteilung, mangelnde Arbeitsmoral, fehlender Teamgeist, all das ist etwas, das versucht dieser Mensch zu ordnen, zu regeln, zu steuern. Auch Qualität ist ein wichtiges Moment und das sind die Leute, die sagen, gut genug ist nicht gut genug. Der Regierer also Mann oder Frau, der nicht den Heiligen Geist bemüht, wo schlicht der Hausverstand notwendig ist. Der schlichte Hausverstand ist dann in diesem Fall oft das eigentlich Geistliche. Eine Gabe übrigens, die hat wenig Showcharakter, wird im Hintergrund geübt, sorgt unauffällig dafür, dass der Laden eben gut läuft. Regieren ist sicher eine der Gaben, die den stärksten gemeindeerhaltenen Charakter hat, wird gern übersehen. Ist nicht sensationell, reißen sich nicht viele drum. Die Gabe des Heilens, oh, das wäre fein, aber die Gabe des Heilens der Kirchenfinanzen, Dann gibt es noch den, der Barmherzigkeit übt. Eleon, der sich erbarmende, und der soll es mit Lust tun. Ich habe gelacht, als ich das griechische Wort gelesen habe. Wer Englisch kann, der weiß, dass von dem Wort ein ganz ähnliches gibt. Hilarious im Englischen ist also das, was Spaß macht, was also lustig, was laut, was fröhlich ist, sagt nur Klammer zu. Es gehört bei diesen Menschen die Heiterkeit, die Fröhlichkeit, die Freundlichkeit dazu. Barmherzigkeit üben, das sind alle Dienste der Nächstenliebe zusammengefasst. Gabe der Barmherzigkeit ist ein sehr schönes Geschenk. Meint eigentlich das Herz, das zum anderen hinausgeht. Es gibt Leute, die haben ein Herz, das können sie gar nicht in der Brust behalten. Das sind Leute, die am Leiden anderer einfach nicht vorübergehen können. Vogeljunges, Menschenjunges, wenn da was aus dem Nest gefallen ist, wenn das leidet, da wird das Herz bewegt. Leute mit dieser außerordentlichen Gabe der Empathie, des Mitfühlens und des Mithelfens. Im Deutschen ist das Wort Barmherzigkeit übrigens ein sehr schönes Wort. Es kommt von Abarmen her, Erbarmen kommt von Abarmen und das heißt eigentlich jemanden die Armut abnehmen. Absahnen kennt ihr ja, also wenn man so vom Kuchen da die Sahne runterholt, Abarmen, jemanden die Armut abnehmen, sie nicht auf ihm lasten lassen. Auch bei Jesus wird es sehr oft gesagt, da kommt ein anderes Wort vor, es wird oft gesagt von ihm, es jammerte ihn, es plach nicht zumal. Das ist dieser Krampf in den Eingeweiden beim Anblick von Elend und dann nicht vorbeigehen können, sich kümmern müssen. Bei manchen, da müssen die natürlich aufpassen, dass sie nicht als hilflose Helfer daherkommen, weil sie selbst unter einem Helfersyndrom leiden. Nicht lieben, damit andere mich lieben. Weil ich selber so lieblos aufgewachsen bin, vergiss es. Du brauchst dir nichts zurückerwarten. Ich habe immer wieder Sozialarbeiter getroffen, die gesagt haben, also wenn du den Leuten dienst, damit du Dankbarkeit für deinen Dienst bekommst, vergiss es. Da kommt so oft überhaupt nichts zurück. Nein, Barmherzigkeit, das ist eine Gabe, wo jemand in sich ruht. Er ist voll Liebe Jesu und will diese Liebe nicht zurückhaben. Er gibt, weil er hat, nicht weil er Gegenleistung braucht. Auch da gehört ein Stück Selbstvergessenheit dazu und wie gesagt, nicht immer nur oi, 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 ach du Armer, sondern barmherzig jemand, der mit Fröhlichkeit, mit Freundlichkeit, mit Heiterkeit liebt. So, das sind diese Gaben. Manche stellen dann halt auch einmal die Frage, warum ist denn die Liste in Römer 12 kürzer als in 1. Korinther? Und ich habe nur eine einzige Erklärung, dass sich das aus der besonderen Situation Korinth erklärt. Hier hat Paulus einen Grundsatzkatalog aufgestellt von Gaben. In Korinth gab es noch andere Sachen und die musste er klären. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum es da weniger ist. Nächster, letzter Abschnitt da mal, ein paar Takte zumindest noch. Der Geist und das Wort, Heiliger Geist, Gottes Wort, Wort und Geist, und das Entscheidende gleich vorweg hier natürlich, Geist und Wort, das gehört untrennbar zusammen. Wort ohne Geist ist geistloses Gerede, Geschwätz, Geschwafel. Das ist schon klar. Aber Geist ohne Wort, das ist beliebig, subjektiv, Empfindung, letzten Endes nicht vermittelbar. Der Geist wirkt durch das Wort, artikuliert sich im Wort. Inspiration hat man ganz am Anfang ein paar Texte. Das Wort Gottes, die Schrift, das ist sein Medium. Und dieser Geist offenbart eben nichts am Wort vorbei, über das Wort hinaus und schon gar nicht gegen sein Wort. Geistleitung, die das Wort gegen sich hat, ist im besten Fall Einbildung, im schlimmsten Fall Irrlehre. Gilt auch in Fragen der Führung. Der Heilige Geist führt niemals gegen sein Wort. Er führt nicht zu einem ungläubigen oder geschiedenen Partner. Tut mir leid, kriegst mir nicht runter. Und immer nur zu sagen, ja, aber ich habe jetzt Frieden. Leute, das ist eine fromme Floskel, aber es ist nicht der Friede Christi. I'm sorry. Gibt auch keine neuen Offenbarungen. Was Gott durch seinen Geist zu sagen hatte, es ist gesagt. Ein paar Unterpunkte noch jetzt. Überhaupt alles, was wir von Gott in dieser Welt haben, das haben wir durch sein Wort. Wenn es Berührung durch und Begegnung mit dem lebendigen Gott gibt, dann ist das durch sein Wort. Jede Erfahrung Gottes ist durchs Wort vermittelt. In 5. Mose 4, Vers 12, da hat es ganz klar geheißen, der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Gott hat uns keine Gestalt gegeben, keine Erscheinung von sich, kein Bildnis, sondern eine Stimme und durch die Stimme sein Wort. Und als Gott dem Volk von Angesicht zu Angesicht gegenübertrat, als die nächste Nähe der Kommunikation mit sich schenkte, war diese Kommunikation das Wort. Es war eine Begegnung über das Ohr, nicht über das Auge. Und alle begleitenden Zeichen und Erfahrungen und Erlebnisse, die können das Wort unterstreichen, aber sie können es niemals ersetzen. Das Wort kommt nicht aus uns, es kommt zu uns. Und wenn Gott etwas von sich preisgibt, von sich offenbart, dann geschieht es eben durch sein Wort. Und darum ist es heute so eine außerordentlich tragische Sache, dass es immer um Eindrücke geht, um Atmosphäre geht, um irgendwelche Stimmungen geht, um irgendwelche Erfahrungen geht, Erlebnisse, Event, Fun, Culture und all das Kram. Entschuldigung, da ist Gott nicht drin. Und wenn es mich nicht zum Wort führt, das mein Leben ausrichtet und klärt, und wenn es mich nicht dahin führt, dass Gott durch sein Wort zu mir redet, alle diese Eindrücke sind flüchtig, Schall und Rauch, vergänglich, auch nicht vermittelbar. Wir kennen auch Christus nur durch das Wort und einen anderen Christus als den, den uns das Wort offenbart, gibt es überhaupt nicht. In 1. Petrus 1, Vers 8, da steht ein wunderbares Wort. Ihr habt ihn gar nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Woher kannten sie ihn? Aus dem Wort. Gell, und manchmal wird dann auch gesagt, ich nenne jetzt keine Namen, denn die Leute können sich ja nicht wehren, aber da wird gesagt, ja, die Bibel, die kommt im Glaubensbekenntnis gar nicht vor. Das ist einfach zu kurz gedacht. Denn alles, was wir im Glaubensbekenntnis sprechen und bekennen, kommt aus der Bibel. Das ist so die Hintergrundstrahlung zu diesem Glaubensbekenntnis. Natürlich glaube ich nicht an den Haufen Papier, sondern an den Gott. Aber ich habe immer nur den Gott, der mir in der Schrift bezeugt wird. Einen anderen habe ich nicht. Also, unser Glaubensbekenntnis haben wir aus der Bibel. Höhepunkt, den die Jünger gehabt haben, am Berg der Verklärung, wo sie hin und weg gewesen sind. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel, als wir mit ihm waren auf diesem heiligen Berg. Also das Erste und Wichtigste, was ich von Gott habe, real, fassbar, schwarz auf weiß, in seinem Wort. Und der Geist trägt dieses Wort an mein Herz heran, schließt mir es auf, verwurzelt mich in diesem Wort. Ich habe manchmal mit Bibelschülern zu tun. Und diese Bibelschüler, ich habe regelmäßig mit Bibelschülern zu tun, jahrzehntelang schon, da kommt das auch mal rein. Ich spüre nicht, dass Gott mich liebt. Und dann sage ich in meiner ermutigenden Art der Seelsorge, das ist mir wirklich wurscht. Es geht nicht um das, was du spürst oder fühlst, es geht um das, was gilt. Und es gilt in seinem Wort das, was er ganz schlicht gesagt hat, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in eure Herzen. Das hat er gesagt. Und du bist gerecht geworden. Es steht schwarz auf weiß. Und wenn ich Leute nur dazu bringen kann, dass sie es einfach mal fassen, ob die Gefühlswelt nachzieht oder wann und wie schnell, weiß ich nicht. Aber es stimmt trotzdem, ob du es spürst oder nicht. Du bist geliebt, du bleibst geliebt. Und er hat es einfach klar gesagt, seine Liebe ist durch den Geist ausgegossen in unsere Herzen. Bist sein Kind, ändert sich nichts dran. Und wenn du es 100-mal vermasselt hast, bist und bleibst geliebt. Aber das hast du schwarz auf weiß. Nicht in deinen Emotionen, nicht in den Hormonen. Es soll ja bei der Hälfte der Menschheit überhaupt eine gewisse Phase pro Monat geben, wo sie überhaupt nichts glauben können, weil sie Migräne haben und weil sie es hin und her reißt. Ja, man kann körperlich völlig daneben sein und trotzdem passt, wenn man es in Tage hat und so. Ne? Beziehung zu Gott ist Beziehung zum Wort. In 5. Mose 32, 47, es ist nicht leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Die ganze Steuerung unseres Lebens, die Energiezufuhr unserer geistlichen Existenz, das ist etwas, das Gott von Moment zu Moment durch sein Wort wirkt. Die Worte, die ich sage, die sind Geist und Leben. Und du hast Worte des ewigen Lebens, sagen die Jünger zu Jesus. Und natürlich, wir werden umgestaltet durchs Wort. Das Programm für unsere Lebensgestaltung, das ist im Wort. Alle Schrift. von Gott eingegeben, nützt zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also wir werden umgestaltet, geprägt und geformt durch das Wort. Im Wort haben wir das Programm auch für unsere Lebensgestaltung. Übrigens ist ganz interessant, Umgang mit diesem Wort, das Nachsinnen über dieses Wort, in diesem Wort graben und da fröhlich herumstiefeln, ist A, eine Form von Anbetung. Ich will nicht lästern. Anbetung ist nicht 20 Minuten Lobpreis. Das ist okay, das ist schön. Übrigens, wenn ihr singt, dass ich haus jedes Mal um. Eine Anbetung ist, wenn Gott den Horizont ausfüllt. Anbetung ist das, wenn er so groß, so wichtig, so absolut faszinierend ist. Und mir geht es dann so, das habe ich am dichtesten, am nächsten, am schönsten, am großartigsten im Wort, im Studieren, wenn ich da durchpflüge. Und diese Entdeckungen zu machen über Gott, Freude an ihm zu finden, weil er so reich, so vielfältig, so schön ist. Das ist Anbetung. Das ist das eine. Das andere am Wort ist natürlich auch spannend. Der Umgang mit diesem Wort bringt eine andere Art von Geistigkeit. Also wir sind ja heute wie die Animisten wieder, wenn wir da vor unserer Glotze oder vor dem Ding da sitzen. Das ist eine andere Art von Geistigkeit, ob du etwas stumm, passiv beäugst oder ob du etwas durchdenkst, bewegst, diskutierst, disputierst und so weiter. Es ist nicht umsonst, dass die Juden die meisten Nobelpreisträger haben. Da ist eine andere Art von Geistigkeit entstanden. Das ist was ganz anderes, als wenn man einfach nur vor so einem stummen Götzenbild da steht und da vielleicht ein Mantra murmelt. Das Wort macht eine andere Art von Geistigkeit. Liebe zu Gott ist Liebe zu seinem Wort. Wir haben es manchmal auch in Hauskreisen bei uns erlebt, dass da jemand ist, der sagt, ja, er liebt Gott. Aber das Entscheidende, was uns von Gott in die Hände gegeben ist, an die Hand gegeben ist, sein Wort, nein, das liebe ich weniger. Oft verklärte Gesichter, Männer und Frauen, sie lieben Gott von ganzem Herzen, aber mit der Bibel kann ich nichts anfangen. Und da muss ich aufpassen, was immer da geliebt wird, was man sich da zurechtdenkt, das Gottesbild, das dann aus dem Herzen aufsteigt und das mich nicht aus der Schrift erreicht, das ist dann eine fatale Angelegenheit. Da liebt man dann nicht den lebendigen Gott und auch nicht den Vater Jesu Christi. Da liebt man eine Chimäre, etwas, das man sich zurechtgelegt hat. Letzte kleine Runde. Ja. Der Heilige Geist ist ein heiligender Geist. Dritter Mose 19, Vers 2 lesen wir schon. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Römer 8, Vers 4 hat dann eine ganz besondere Betonung, dass die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt wird, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also der Geist erfüllt das Gesetz in uns. Lebst du im Geist? Lebst du mit dem Gebot? Heiliges Leben ist zuallererst Leben mit dem Gebot. Es gibt das hebräische Wort heilig, kadosch, und das heißt eigentlich anders. Also ein anderes Leben. Griechisch ist interessant, heißt heilig entweder abgesondert von oder ausgesondert für. Aber es geht vor allem um diesen einen Akzent, der aus dem Hebräischen schon herüberkommt. Ein anderes Leben. Und dieses andere Leben, dazu haben wir das Wort der Torah, die Bergpredigt Jesu und auch die Ermahnungen in den Briefen. Und diese Beugung unter das Gebot, die Beugung unter die Ordnungen der Liebe, das ist die Kampfzone schlechthin. Denn wenn wir uns da öffnen und uns dem Zeitgeist ausliefern und nachgeben und das Gebot nicht gelten lassen, ihr Lieben, wir verlieren allen Segen. Wir brauchen uns nicht wundern, was in dieser Kirche, jetzt nicht die, aber was das, auch in freien Gemeinden dann, was da schon alles durchgewunken wurde. Und dann denkt man, ja, passt eh, ist ja menschlich, ist brüderlich, ist freundlich. Nein, nein, leb gegen das Gebot, verweigere den Gehorsam und du verlierst den Segen. Aus, Amen, Ende der Durchsage. Gibt es nichts dazu zu sagen. Ein anderer Akzent ist dann bei Heiligung ausgesondert für. Schaffen wir heute nicht mehr, aber ich wollte es gesagt haben. Ausgesondert für heißt eigentlich, und das ist eine sehr schöne Sache, Gott belegt mich mit seinen Dingen mit Beschlag. Und wisst ihr, was das Tolle bei der Gelegenheit ist? Ich habe keine Zeit zum Sündigen. Aber wenn du mir sagst, ich soll das nicht tun, jenes nicht tun, mich absondern von dem allen, ich komme gleich nochmal zum Gebot zurück, fürchte euch nicht. Ich soll das alles vermeiden, du, ich tapp da volle Kanne rein. Meine besten Zeiten sind die, wenn ich keine Zeit zum Sündigen habe. Ich habe da so eine kleine Illustration, die enthalte ich euch jetzt nicht vor. Wir haben ja beim Schloss unseren Stausee da unten. Nicht? Und ich soll da runtergehen und soll in ein Boot steigen und soll dieses Boot da rauf Richtung Stauwurzel rudern. Ich steige ein, ergreife die Ruder, mache mich ans Werk. Was merke ich? Ups, da sickert Wasser rein. Ich stelle die Ferse rein. Daneben sickert noch immer Wasser rein. Nicht? Wasser des Todes dringt ein in mein Boot des Lebens. Aber kommt noch immer. Also Daumen, Handballen rein. Nicht? Ihr wisst, wie das Spiel weitergeht. Nicht? Andere Hand, ich opfere die letzten Gummibärchen. Ich krieg das Wasser des Todes nicht aus dem Boot meines Lebens raus. Bis ich Jesus kommen sehe, der schon so ein Lächeln im Gesicht hat, kenne ich zu gut, oh oh, hat so einen Rucksack dabei, da hat er so einen Fixquirl drinnen, ne? So einen Außenbordmotor. Sagt er, darf ich mal? Sag ich, ja, es kann nur noch besser werden. Und klackt er das Ding da hinten dran, zieht an der Strippe, das Ding blubbert los und nimmt Fahrt auf und dreht sich schneller und das Boot setzt sich in Bewegung, fährt in der Kraft eines anderen übrigen und zieht los, hebt sich raus und das ist das Tolle. Wenn sich das Boot wieder so aus dem Wasser hebt, fließt wieder Wasser ab. und ich bin mit Jesus unterwegs in seiner Kraft. Doch, ein bisschen was bleibt immer. Ich bin da nüchtern geworden, also da muss man nicht übertreiben. Aber es gelingt ein Leben der Heiligung nicht aus der Verneinung. Nur zu sagen, nein, 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 nein. Das Match verlierst du. Wenn er dich aber so mit Beschlag belegt, dass du nicht nur abgesondert von den Dingen bist, sondern ausgesondert für, dann kann es sehr schön gelingen. Aller Segen entscheidet sich am Gehorsam. Kommen wir zurück zum Gebot. Und jetzt eine ganz entscheidende Sache. Mit dem Evangelium ist das Gesetz oder das Gebot nicht einfach aufgehoben und erledigt. Dummes Zeug. Das moralische Gesetz blieb sowieso immer in Kraft. Es wurde von Jesus nie aufgehoben. In der Bergpredigt hat er es zugespitzt. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes in das Herz des Menschen ist auch die Rückbindung an das Gebot verbunden. Jeremia 31, Vers 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Noch deutlicher, Hesekiel 11, die Verse 19 bis 20. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben, hat sich Pfingsten ja erfüllt. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wenn du sagst, dieser Gott ist mein Gott, dann ist dieser Gott auch der Gott, der dir ein Gebot gibt und der es durch den Geist in dein Herz hineingibt. Und dieser Geist sorgt dafür, dass du in diesem Gebot lebst und wandelst. Und Hesekiel 36, 25 bis 27, ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinigkeit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist Klartext. Kommt der Geist, bringt er das Gebot mit. Und ich würde fröhlich behaupten, die erste Geistesgabe ist das Gebot. Denn wenn der Geist kommt, so haben wir es gehört und gelesen, bringt er das Gebot zurück und schafft ein gehorsames Herz. Und man darf Gebot und Gnade oder Gesetz und Geist eben nicht gegeneinander ausspielen. Das ist so eine evangelische Unsitte, das, als würde das Gebot gegen die Gnade stehen und der Geist gegen das Gesetz. Nein, wenn der Geist kommt, bringt er das Gesetz in mein Herz. Wenn mir die Gnade widerfährt, dann kommt das Gebot in mein Leben. Das ist ein ganz einfacher Grund, denn ohne Gebot landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Ohne Gesetz regieren Instinkte, Triebe, Bedürfnisse, Vorleben, Begehren und Leidenschaften. Und das geht in der Regel auf Kosten der anderen. Wir würden unseren Eltern vernachlässigen und als lästige Last abschütteln, anderen in seinem Lebensrecht beschneiden, treulos werden, uns an dem vergreifen, was des anderen ist, uns gerne durch Lügen aus der Affäre ziehen, uns dem Neid und Begehren ergeben und so weiter und so weiter. Ohne Gesetz landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Schaffen wir das Gebot ab, ist das auch die Abschaffung der Menschlichkeit. Doch, wir werden aus Gnaden selig. Aber das Heil, das wird dann gelebt in den Ordnungen der Liebe. Und so führt der Glaube zum Gehorsam. Die Gnade beschenkt mit dem Gebot. Das Gebot ist Gnade. Beziehung führt zur Erziehung. Heil wirkt sich aus in Heiligung. Und mein Verhältnis zu Christus bestimmt dann auch mein Verhalten. Hatten wir schon. Und ein Leben mit Gott ist Leben in den Ordnungen der Liebe. Nein, das Gebot stellt die Beziehung nicht her. Aber wenn die Beziehung da ist, erlebe ich eine Erziehung zum Gehorsam. Und Gnade nimmt dann auch nach dem Scheitern wieder an. Ja. Es ist Gnade, dass wir nach dem Scheitern am Gesetz angenommen werden und bleiben. Aber die Gnade hebt das Gesetz nicht einfach auf. Übrigens, Klammer für die Schnelldenker, ohne Gesetz bräuchtest du gar keine Gnade. Also das Gesetz bleibt gültig, nur mit diesem großen Unterschied. Ich muss mich nicht verkrampfen, es zu halten. Der Geist schenkt ein gehorsames Herz und wenn ich mich diesem Gehorsam ergebe, der Geist bringt das Gebot ins Leben herein und er wirkt und er erfüllt das Gebot in uns, wie es Römer 8, Vers 4 sagt. Er erfüllt das und er macht das, man muss sich dem nur nicht entziehen. Geist und Gebot gehört zusammen. Gesetz und Gnade gehört alles zusammen. Darf man nicht trennen. Und ich sage es nochmal, nicht weil ich ein Lästibams bin. Aber verweigern wir den Gehorsam. Nehmen wir uns Rechte heraus, dass wir gegen das Gebot Dinge leben und dass wir Dinge absegnen, die Gott verboten hat. Wir verlieren den Segen, es tut mir leid. Wir können das nicht einfach streichen. Und wer sich die Geschichte Israels anschaut, als sie das Gebot gebrochen haben, beständig und beharrlich, war das das Ende des Volkes. Gericht und Deportation. Und die Heimkehr, dass Gott sie wieder in den Bund nimmt und dass er wieder ihr Gott wird, hängt an einer einzigen Sache, dass er durch seinen Geist sein Gebot in ihnen verwirklichen kann. Das ist der Bund, in den sie hineingenommen werden. Wie gesagt, es bleibt Gnade, dass wir gerettet sind. Wir brauchen, werden nicht aus Werken selig. Und bei den Werken oder bei all diesen Dingen, da geht es nicht um die Seligkeit, aber es geht um den Segen. Und Gott segnet Gehorsam. Das ist die gute Nachricht. Hier lasse ich es und falte mit uns die Hände und wir beten. Jesus Christus, wir möchten es hören als notwendiges Wort an unser Herz, dass wir das Gebot nicht gering achten, dass wir auch nicht uns da rausreden und sagen, das war nur in der damaligen Zeit wichtig. Es ist ein Wort, das überzeitlich gilt. Das war nicht zeitbedingt, sondern es wurde in die Zeit hineingesagt, weil die Probleme damals die gleichen waren wie heute. Und Herr, wir loben dich auch für deine Gnade. Aber dein Gebot ist Gnade. Es ist die erste Gnadengabe. Die erste Geistesgabe. Einfach weil du möchtest, dass wir ein Leben leben, das dich dieser Welt vor Augen stellt und dass wir nicht einfach abweichen. Herr, bewahre unser Herz, dass wir uns da halten lassen und führen lassen und immer wieder auch zu dir zurückbringen lassen. Dein Wort soll uns als Fußesleuchte sein, Licht auf unserem Weg. Und dein Geist, der macht dieses Wort bei uns lebendig. Und dafür danke ich dir. Amen. Ich möchte euch unter den aaronitischen Segen stellen und kurz was dazu sagen. Der Segen, der wird so gespendet bei den Juden, die Hände zu so einem Dreieck zusammengelegt, und messianische Juden sagen, ja, der Segen ist ja auch tatsächlich dreigliedrig, nicht? Der Herr segne dich und behüte dich, der lasse sein Angesicht leuchten über dir, der Herr sei dir gnädig, hebe sein Angesicht auf dich. Das eine ist der Vater, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, Christus ist das zugewandte Angesicht. Und er schenke dir seinen Frieden. Also dreigliedrig. Und dann liegt bei diesem Segen die rechte Hand leicht über der linken. Denn die linke, die steht für Dien, für Gericht, für Gerechtigkeit, Gesetz. Die rechte steht für Chesed, für Huld, für Gnade, für Güte. Beides gehört zusammen, sagt man. Denn ohne Gnade, ohne Gesetz hast du Anarchie und Chaos. Gnadenlose Verhältnisse eben. Aber Gesetz ohne Gnade ist halt auch eine schwierige Angelegenheit. Darum, die Rechte liegt leicht über der Linken, denn die Gnade behält die Oberhand. Und dann sind die Finger auch noch so gespreizt. Ich habe schon gesehen in Synagogen in Israel sogar, dass ein Lichtstrahl, der durchgeht, der den Segen Gottes bringt. Der Priester, sagt man da, der Kohen, ist nur durchlässig für den Segen. Nicht er segnet, sondern nur was Gott segnet, das kann er letzten Endes weitergeben. Und so können wir es haben, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.